Heute in CT Uplink die besten Passwortstrategien über sichere Passwörter, Passwortmanager und vor allem Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe wie immer eine CT dabei, die CT Nummer 9. Und wir haben letzte Woche über GPT-3 gesprochen, über Text-KI. Heute sprechen wir über die besten Passwortstrategien. Das war unser Titelthema in der CT. Und bevor es damit losgeht, aber erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
Deal. Eine Gruppe, 5 Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei Deal unter www.deal.com/career.
Ja. Heute in CT Uplink, Passwörter, eins meiner Lieblingsthemen. Wir haben ja schon öfters in CT drüber geschrieben, wie gehe ich mit Passwörtern um, wann ist das Ende der Passwörter, wann ist es endlich soweit, dass wir die nicht mehr brauchen. Und heute rede ich mit 2 Kollegen darüber, die haben diesen Schwerpunkt in der CT auch maßgeblich mitverantwortet. Und das sind Niklas und Kevan. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch beide mal gerne vor und was ihr bei CT so macht. Wir fangen an bei Niklas, würde ich sagen.
Ja, hallo. Ich bin Niklas Dierking. Ich bin Redakteur in der CT-Redaktion im Ressort Systeme und Sicherheit und schreibe hauptsächlich über Linux- und Open-Source-Themen.
Und mal auch über ein Raspi-Thema habe ich.
Ab und zu auch mal wieder von dir. Auch.
Hallo, ich bin Kevan Tonicaboni und ich schreibe auch zu Open-Source-Themen und Linux sehr viel, manchmal ein bisschen Sicherheit und arbeite auch im Ressort Betriebssysteme und Sicherheit.
Ja, und ich kenne sowieso alle, weil du ja auch sehr häufig die Sendung moderierst. Heute bist du aber als Gast da, weil du eben auch viel mit dem Thema dich auseinandergesetzt hast. Und ja, und schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr alle da draußen auch da seid, hier am Die meisten werden es ja wahrscheinlich am Osterwochenende gucken oder hören. Ich habe mal gehört, dass der ein oder andere das irgendwie morgens am Samstag dann gleich im Bett noch irgendwie sich anschaut. Und falls ihr das tut, dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen und frühstückt was Leckeres. Und wenn ihr gerade beim Laufen oder Sport machen seid, dann legt jetzt einfach nochmal einen 10-Sekunden-Sprint für uns ein, würde ich sagen, und genießt die Sendung. Ja. Wir sprechen wirklich über ein Thema, das wir immer mal wieder auch in CT Uplink haben und das auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Es geht um Sicherheit bei Online-Konten und das ist für mich so ein Thema, wo es einfach viel zu erzählen gibt und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, was ist aktuell der Stand, wie kriege ich meine Passwörter gut verwaltet, wie sieht überhaupt ein sicheres Passwort aus und das ist, glaube ich, das spannendste Thema, Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil Passwörter haben wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, 40 Jahren oder noch länger. Aber gerade beim Thema, wie kann ich einen Account noch ein bisschen besser absichern, da hat sich, glaube ich, die letzten Jahre doch einiges getan. Ich würde trotzdem anfangen mit den Passwörtern. Ja, wie sieht eigentlich aktuell Stand heute ein sicheres Passwort aus? Wer möchte was dazu sagen?
Wie viele Zeichen muss es haben? Also ich würde sagen, das Allerwichtigste erstmal beim Passwort ist, dass man wirklich für jeden Dienst ein eigenes Passwort benutzt, ne? Also das ist schon mal die erste Regel, die man sich so hinter die Ohren schreiben sollte, wenn man seine Accounts mit Passwörtern schützt. Genau. Und dann ist natürlich die Länge wichtig. Ich würde auch sagen, die Länge ist sogar ein bisschen wichtiger, als dass möglichst viele verschiedene Zeichen drin sind, ne? Also meine Passwörter bewegen sich so ungefähr so von so 12 bis 20 Zeichen. Halt so eine zufällige Buchstaben-Zahlen-Kombination. Ich glaube, damit ist man schon ganz gut aufgestellt.
Also ich würde das sogar stärker sagen, ne? Also Länge schlägt Komplexität. Also wirklich lieber ein Passwort haben, was sehr lang ist, das auch aus zufällig, das ist die Betonung, zufällig gewählten Wörtern besteht. Also früher hat man ja gesagt, nimm kein Wort, was man im Duden findet für ein Passwort. Das ist okay, wenn es aber mehrere sind, also 4, 5 Stück, die man sich zufällig ausgesucht hat und dann vielleicht noch Zahl, Sonderzeichen irgendwie dabei, aber das ist, diese Länge ist viel wichtiger, als dass man so ein 8-stelliges Passwort hat, was man sich nicht merken kann und so. Und es sollte auch nicht overcomplicated sein. Es sollte nicht so sein, ich schreibe jetzt als Admin meinen Usern vor, dass die, keine Ahnung, ein 16-Zeichen langes Passwort haben müssen, was aus ganz vielen Sonderzeichen und sowas besteht. Das führt nämlich dazu, dass die User das dann halt als Post-it irgendwo hinkleben und effektiv es dann unsicherer ist als eigentlich ein ganz schlechtes Passwort. Ne?
Ja. Muss ja auch drüber nachdenken, dass man das Passwort vielleicht auch ab und zu mal in einem Touchscreen oder sowas eintippt, ne? Und wenn man da so viel mit den Sonderzeichen zum Beispiel rumfummeln muss, das ist ja irgendwie auch ein bisschen nervig.
Also vielleicht, aber du meinst nicht jetzt Ablink, Achim, Niklas, Kevan, das wäre jetzt vielleicht nicht so ein gutes Passwort, weil es auch alles irgendwie zusammenhängt, aber was wie Bild, Straße, Wolke, für, wieder.
Also die einfachste Art ist, man nimmt sich halt ein dickes Buch, ja, also ob das der Duden ist, die Bibel, irgendwas, ja, CT ist nicht dick genug, ja, und die Varianz der Wörter ist wahrscheinlich auch nicht groß genug, ja, und dann schlägt man zufällig was auf oder man würfelt irgendwie Zahlen und schlägt dann die Seite auf, ne, die man ausgewürfelt hat, ne. Es gibt aber auch Tools, DiceGen, also Dice-Passwort ist sozusagen der Begriff dafür, also gewürfelte Passwörter, und die nehmen halt eine Wortliste und generieren das, oder die Passwortmanager bieten das ja auch teilweise an, ne? Dass die so einen Generator haben und der kann halt so Buchstabensalat machen oder der kann auch aus so einem Dictionary, aus so einem Wörterbuch so ein Passwort machen. Und das Coole an diesen Mehrwörter-Passwörtern ist, wenn ich jetzt am Fernseher dann irgendwie in der PlayStation oder whatever da dann mein Netflix-Account-Passwort eingeben muss, ja, dann ist das natürlich ein bisschen angenehmer, als wenn ich dann halt so einen Buchstabensalat da eintippen muss. Ne?
Ich finde auch nochmal wichtig, Niklas hat am Anfang gesagt, nicht ein Passwort auf mehreren Accounts zu benutzen. Das erzählt man immer wieder und ich stelle aber auch fest, ich erzähle es auch immer allen Leuten, und das wirklich durchzuhalten und dass die Leute das auch machen, ist dann trotzdem im Komfort schwierig, und dann sagen viele, naja, aber für Webseiten, die mir nicht so wichtig sind, da habe ich dann halt immer so ein Standardpasswort. Das habe ich ehrlich gesagt auch mal vor vielen, vielen Jahren so gemacht. Aber muss ich halt schon klar sein, es gibt halt diese Datenleaks, oft kriegt man die auch nicht mit, und dann steckt euer Name, eure E-Mail-Adresse mit diesem Passwort unter Umständen in irgendeiner Datenbank, und das ist halt der einfachste Weg, um einfach bei allen Online-Diensten dieser Welt irgendwie mal rumzuprobieren. Also das ist durchaus wirklich wichtig. Also ich kann nur sagen, also diese Webseite Have I Been Pwned, über die wir auch schon oft geschrieben haben, da kann man ja nachgucken, ob die E-Mail-Adresse in irgendwelchen Datenleaks auftaucht. Bei mir sind es halt 14 Stück oder so, weil ich natürlich für CT auch viel ausprobiert habe. Aber da stehen halt so ein paar Passwörter, und auch mein ganz früheres Standardpasswort steht da halt drin. Und das ist halt für immer verbrannt, weil das wird in Dictionary Attacks, wenn irgendwie jemand versucht, irgendwo anzugreifen, dann ist dieses Passwort einfach vorhanden und sogar verknüpft mit meiner E-Mail-Adresse. Ja. Okay. Und jetzt ist aber eigentlich, wenn man jetzt für jeden Account ein eigenes Passwort hat, wie viele Accounts habt ihr so denn, Online-Konten?
Könnt ihr das sagen? Ich habe gerade mal vor der Sendung in meinen Passwort-Safe von meinem Passwort-Manager geschielt und ich habe die 300 auf jeden Fall geknackt. Ne? Also mir waren es, glaube ich, 306. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so der ganz typische der ganz typische User bin. Ne? Da war auch viel so Quark drin von irgendwelchen Sachen, die ich mal kurz ausprobiert hatte oder so, so irgendwelche Wegwerf-Accounts. Aber da kommt halt schon eine Menge zusammen.
Ja, ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, weil ich habe nämlich 303, ja, knapp darunter, ja. Und ich habe laut meinem Passwortmanager 285 eindeutige Passwörter. Also habe ich so gutes 2 Dutzend, habe ich dann doch irgendwas, aber es sind wahrscheinlich irgendwelche Testpasswörter, ja.
Und du hast vielleicht auch ein paar doppelte Einträge, weil ich habe bei meinem auch geguckt und ich habe auch ein paar doppelte Einträge bei mir, die sich irgendwie, weiß auch nicht, wie die entstanden sind. Bei mir sind es 558 Einträge. Aber da stehen halt auch zum Teil Sachen, die jetzt keine Online-Accounts sind, mit drin. Ne? Ich habe irgendwie vielleicht irgendeine Nummer mal aufgeschrieben oder ein WLAN-Passwort zum Beispiel kann man da auch eintragen. Aber wir sind schon beim guten Thema. Im Artikel hattet ihr geschrieben, glaube ich, im Schnitt hat jeder 70 Online-Accounts. Da sind wir als Redakteure, die ziemlich viel auch, glaube ich, ausprobieren, sich überall mal wo anmelden, eher über dem Schnitt. Aber ihr habt beide schon angesprochen, dass ihr das nachgeguckt habt in euren Passwortmanagern. Und ich glaube, das ist nochmal ein zweiter wichtiger Tipp, den man einfach auch nicht oft genug sagen kann, dass halt ein Passwortmanager sehr hilfreich sein kann dabei, die Passwörter zu verwalten, dass man eben nicht sich jedes merken muss, sondern nur ein Masterpasswort. Und ja, das scheint ihr beide auch zu machen. Also für euch ist das eigentlich ein Muss, oder?
Ich würde sagen, das ist so die erste wichtige Säule eigentlich in so einer Login- oder Passwortstrategie, ne? Also ich meine, die schiere Anzahl der Accounts, auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen über dem Schnitt liegen, die verdeutlicht ja irgendwie schon, also wenn wir jetzt mal uns diese Kriterien angucken, die wir gerade kurz davor an Passwörter angelegt haben, wie die eigentlich sein sollen, also ich kann mir die nicht im Kopf merken, ne? Und dann fällt man immer doch eher in alte Muster zurück und benutzt halt Passwörter doppelt oder immer nur leicht abgewandelt. Oder baut doch irgendwelche persönlichen Informationen ein, um sich das irgendwie besser zu merken. Und die Arbeit kann man sich halt einfach von einem Passwortmanager abnehmen lassen. Ne? Das ist deutlich komfortabler und dann hat man halt wirklich für jeden Dienst ein einzigartiges und sicheres Passwort.
Und ich finde, mittlerweile ist das auch mega komfortabel geworden. Ne? Also ich habe jetzt, ich kann es ja auch sagen, ne? Ich benutze KeePass, das ist eine Open-Source-Software, beziehungsweise ich benutze nicht KeePass selber, sondern die Weiterentwicklung KeePass XC, ja, unter Linux auf dem Rechner habe das dann mit meiner eigenen Cloud sozusagen gesynkt, ja, mit dem Handy und dort benutze ich KeePass DX, ja, diese beiden Programme benutzen sozusagen die gleiche Passwortdatenbank, Dateiformat und auf dem Handy klicke ich da einfach nur drauf, mit dem Fingerabdruck entsperre ich das und lasse das dann die Einträge automatisch ausfüllen. Das ist mittlerweile auch in Android möglich, ne, dass dann halt dieses KeePass DX sich anmeldet als quasi Passwortmanager also automatisches Ausfüllen heißt das da und es ist so komfortabel und so sicher und komfortabel gleichzeitig und das ist eigentlich perfekt, was er ja früher immer gesagt hat, ne? Also entweder ist es sicher oder es ist komfortabel und Passwortmanager ermöglicht halt eine super akzeptable Sicherheit bei einem minimalen Komforteinbuße. Ne? So, und wenn man dann darüber nachdenkt, dass man sich die Passwörter gar nicht mehr merken muss und auch Vergessene wieder nachgucken kann und so, dann ist es eigentlich sogar mehr Komfort als vorher.
Niklas, du benutzt auch einen, aber Bitwarden hast du mir erzählt. Im
Genau, ich benutze Bitwarden, das ist auch ein Open-Source-Passwortmanager und der hat noch so ein bisschen die Bequemlichkeit eingebaut, dass der halt Passwörter automatisch über mehrere Geräte halt synchronisiert. Ne? Also da gibt's halt einen ganzen Blumenstrauß an Clients, also für Smartphone, iOS und Android, für Linux, macOS, Windows und es gibt sogar einen Client für die Kommandozeile, habe ich herausgefunden. Also genau, Browser-Erweiterung, das deckt echt viel ab und das kann man dann, also zwischen all diesen Stellen spielt er dann sozusagen die Passwörter hin und her. Und da muss man dazu sagen, da gibt es doch dann so eine Premium-Variante halt, ne? Da gibt es dann noch so ein paar extra Features, ne? Also zum Beispiel ausgefuchstere Möglichkeiten zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, also um den selber auch nochmal ein bisschen mehr abzusperren. Genau, aber auch in der Basisvariante hat er diese Sync-Funktion eingebaut, die finde ich auch sehr praktisch.
Ja, und ich selber benutze einen anderen, nämlich NPass, das ist nicht Open Source. Das heißt, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal ein Vertrauen haben zum Hersteller. Das ist ja schon wichtig, ne? Man vertraut ja jemanden im Prinzip seine kompletten Passwörter an. Das hören wir auch immer wieder, dass viele, wenn Leser uns fragen, ja, was oder uns was erzählen über wie sie es machen, dass das ihnen halt besonders wichtig ist. Und manche das dann auch nur lokal machen. Aber ich habe, also NPass, das war auch ein Tipp von dem Leser übrigens, den er mir mal gegeben hat. Und den finde ich halt auch super komfortabel. Mir war es auch wichtig, dass ich es vor allem in der eigenen Cloud hosten kann. Also ich habe, das ist dann so ein Nextcloud-Container, der synchronisiert wird zwischen den Geräten. Und dass ich einen Verlauf der Passwörter habe. Ich habe früher LastPass benutzt, was so ein Online-Dienst ist, davon wollte ich halt weg. Und da war immer mein Lieblingsfeature, dass ich auch gucken konnte, was ein früheres Passwort war, weil manchmal, wenn dann irgendwas nicht geklappt hat oder so, dann war es ganz gut, das zu wissen noch. Und dass ich mit Windows Hello auch am Rechner quasi meine PIN oder Fingerabdruckscanner, also ich habe hier so ein Fingerabdruck-USB-Ding dran, damit ich es damit zwischendurch auch mal öffnen kann. Ja, und ich glaube, aber das sind, glaube ich, alles drei welche, die man sich angucken kann und sollte. Und ich glaube, also bei M-Pass ist es auch so, dass es so eine Premium-Variante gibt mit ein paar mehr Features. Was mich immer so ein bisschen umtreibt, ist, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich vom Bus überfahren werde oder die Zombies mich beißen oder ich oder einfach auch nur krank bin und aber jemand dringend an meine Passwörter rankommt. Wie, also ist dann die Lösung irgendwie ein Briefkuvert mit einem Masterpasswort für seine Liebsten zu lassen, ist ja irgendwie auch blöd. Gibt es da auch Strategien, wie man das machen kann?
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also zum Beispiel, ich kann da für Bitwarden sprechen. Die haben so eine Funktion auch eingebaut, ne? Das nennt sich Emergency Access. Und da kann man dann eine Person hinterlegen mit einer E-Mail-Adresse. Die braucht dazu allerdings selber einen Bitwarden-Account. Da reicht aber dann diese Free-Variante, ne? Also kann auch nur für diesen Zweck zum Beispiel kann man sich dann den Account anlegen. Und die kann man dann benennen und genau, sollte dann was passieren, dann kann die benannte Person einfach sozusagen den Zugriff auf das Masterpasswort halt anfordern und du selber kannst halt festlegen, erstmal auf was die Person dann Zugriff bekommen soll und auch nach welcher, also nach welchem Zeitrahmen das dann automatisch passiert, ne? Also die, wenn du da jetzt den Schlüssel sozusagen gegeben hast, der kann dann jederzeit anfragen und du kannst zum Beispiel dann sagen, okay, wenn ich innerhalb von 7 Tagen nicht sage nein, dann wird es freigeschaltet.
Ah, okay, super.
Ja. Wobei halt tatsächlich vielleicht auf Papier, ne, so ein Masterpasswort hinzuschreiben oder es gibt ja auch teilweise Funktionen, so Wiederherstellungsschlüssel oder so, das auf Papier und dann irgendwo sicher zu verwahren, ob das jetzt ein Bankschließfach ist, ob das bei den im Haus der Eltern ist oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel ein Backup von der, also bei KeePass zum Beispiel, ein Backup zu machen von der Datei und die sozusagen zu hinterlegen, ja, und dann muss man quasi nicht das Passwort, was man täglich benutzt, ne,
Okay.
verwenden, ne, und oder könnte das dann, wir kommen ja später nochmal zu diesen Fido 2-Sticks, ne, man könnte das dann auch damit nochmal koppeln, ne, also könnte sagen, ich habe jetzt irgendwo einen USB-Stick, wo diese Passwortdatei drauf ist, bei den Eltern und bei den Schwiegereltern liegt der passende Sicherheitskey, YubiKey, der dann halt diese Datei entsperren kann. Ne? Es ist so eine Frage der eigenen Paranoia. Ne? Aber ich glaube, so im Normalfall, ja, einfach das so also ein Masterpasswort aufzuschreiben und ein Backup von dieser Datei zu haben und irgendwo zu hinterlegen, ist eine gute Idee. Ja,
Ich hatte auch schon überlegt, tatsächlich, ob ich nicht einfach mein Masterpasswort halbiere und die eine Hälfte meiner Freundin gebe und die andere meinem Bruder und da müssen die sich schon gegen mich zusammentun, damit sie das
Das ist eine
missbrauchen.
tolle
Ja.
Idee. Ich kann ja vielleicht kurz sagen, ich habe mal irgendwann so einen Google-Account gemacht. Ne? So, also ja, mein Name Kevan Toni Carboni, kann man schnell googeln und bei manchen so Sachen irgendwie, ich wollte eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder so, da möchte man vielleicht nicht, da ist es einfacher, wenn man Hans Müller heißt. Ne? So, da habe ich halt einfach so einen gemacht, dass nicht sofort das so zugeordnet werden kann, weil ich ein bisschen privater unterwegs bin. Und habe dann, ja, ich weiß, kein Backup, kein Mitleid. Ich hatte dann auf meinem Laptop, hatte ich dann auch so einen, also da wurde ich gefragt, so ein Passwort, so ein, diese Frage zur Wiederherstellung, ne, wenn man das Passwort vergisst, da habe ich dann halt mir so einen Zufallsschlüssel, also so 64 Zeichen langen Buchstabensalat. Und habe dann aber davon leider nicht so ein Backup gemacht und dann ist die Festplatte von diesem Laptop kaputt gegangen, ja. Und dieser Google-Account, ich habe da eine Weiterleitung eingerichtet zu meiner Haupt-E-Mail-Adresse, ja. Das heißt, ich kriege heute noch Mails, ja, an diesen Google-Account, ja. Und ich habe Google geschrieben und ich habe mal auch versucht, mich einzuloggen. Google fragt dann auch, können Sie sich noch vielleicht an das Passwort erinnern oder wann haben Sie sich oder mit wem haben Sie kommuniziert, ne? Also die fragen viel und sagen aber jedes Mal am Ende, nö. Du kriegst den Link nicht, um dein Passwort zurückzusetzen. Und ich habe sogar Google geschrieben und habe dann gesagt, schick doch bitte einfach diesen Link an die E-Mail-Adresse von diesem Account. Ne? So. Ich habe da Zugriff drauf, aber ich habe halt damals leider nicht meine E-Mail-Adresse als Rescue-Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse eingetragen, sondern nur als alle Mails weiterleiten Adresse. Ne? So, und das haben sie nicht gemacht, inklusive nicht, wo ich gesagt habe, okay, dann löscht diesen Account einfach, ne? So, ist mir egal, dann löscht ihn wenigstens. Und nö, und da stellt sich dann der Konzern, und das ist, ich meine, ich lebe noch, glücklicherweise, aber das zeigt halt auch, es kann dann auch echt Probleme geben und vielleicht sind dann in so einem Account auch wichtige Daten drin. Ne?
Ich wollte noch fragen bei den Passwörtern, weil du gesagt hast, wie wichtig so ein Passwort auch ist, so ein Zugang, wenn man jetzt so ein Masterpasswort hat, das sollte natürlich besonders sicher sein. Das muss man sich, das kann man ja selber auch nicht im Passwortmanager speichern.
Kann man schon.
Aber genau, das hilft dann natürlich nicht. Würdet ihr sagen, das sollte ich dann auch regelmäßig ändern? Das war ja früher auch immer so eine Regel, Passwörter regelmäßig vollzauber ändern. Solange ich kein, ihr guckt bei, schüttelt bei den Kopf.
Nein, Niklas, bitte.
Ja, also wenn du es nicht irgendwo ausgeplaudert hast und es sicher genug ist und es dir gut merken kannst, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund für das zu ändern.
Das ist wieder so ein Fall von, es wirkt sicherer, ne? So, ja, also lieber irgendwie einmal im Monat oder alle, was weiß ich, so und so viel Zeitperiode das Passwort ändern, ne? Aber im Endeffekt führt das dazu, wir können es dann schlechter merken. Ja, deswegen wählen wir dann Passwörter, die wir uns leichter merken können oder schreiben sie vielleicht dann doch an einer Stelle, wo sie zu leicht einsehbar sind. Ne? So, also wenn ich ein gutes Passwort habe, ist es sicherer, es so lange zu benutzen, bis ich Anhaltspunkte dafür habe, dass dieses Passwort gefährdet ist. Ne? Und so lange kann man es halt ruhig, sollte man es einfach beibehalten, wenn es halt lang und sicher genug ist und man es nicht ausgeplaudert hat.
Genau, das ist ja auch dein Generalschlüssel zu deinem ganzen Passwort-Safe, deswegen der sollte ja nun wirklich nirgends anders auftauchen. Ne?
Also den auf gar keinen Fall irgendwo anders benutzen oder wie es mir schon mal passiert ist, im Chat mit den Kollegen aus Versehen im falschen Fenster sein und den reinschreiben. Da habe ich dann sehr schnell sehr diesen Ding nochmal komplett geändert. Ja. Das war ein bisschen peinlich. Und der Vorteil von so einem Passwortmanager ist ja, das war mir jetzt noch wichtig, weil ihr am Anfang gesagt habt, sichere Passwörter, da kann man so Wortfolgen machen. In so einem Passwortmanager, der hat ja auch die Funktion, Passwörter zu generieren. Und da kann ich natürlich so auch komplexe Passwörter, die wirklich nur noch so ein Wurstelhaufen sind, sag ich mal, und lang sind. Also habe ich die Komplexität plus die Länge. Also da kann ich natürlich dann auch so ein Passwort nehmen. Allerdings, wenn ich dann auf meinem Handy oder irgendwo mal nicht diesen Passwortmanager zur Verfügung habe, dann muss ich natürlich trotzdem diese Zeichenfolge eintippen. Und das ist mir tatsächlich auch schon öfters passiert, dass aus irgendeinem Grunde, oder hatte ich halt ein Gerät, wo der nicht drauf war, oder das Masterpasswort zum Beispiel. Und dann sitzt du da und tippst da irgendwie 22 Zeichen auf und denkst dir,
das kenn ich auch,
warum habe ich da bloß noch ein Ad-Zeichen? Wo ist dieses Ad-Zeichen?
Ja, ich war bei einem Kollegen und wollte mit ihm Football gucken und habe dann meinen sozusagen, es lief über meinen Account, ja, von dem Streamingdienst und er guckte mich an und sagte so, willst du mich veräppeln? Dabei war das tatsächlich so ein Passwort mit mehreren Wörtern, ne, aber es waren 6 lange Wörter und hab ich dann auch gemerkt, habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mache das halt so, ich lasse die Passwörter generieren. Wenn es ein Dienst ist, wo ich ganz sicher bin, dass ich den eigentlich nur am Rechner oder auch am Handy benutze, also wo ich quasi den nur mit dem Passwortmanager benutze, dann lasse ich so ein 32 Zeichen, 64 Zeichen Buchstabensalat generieren, ne? So, weil geht ja. Und wenn es ein Account ist, wo ich denke, ja, den könnte ich mal vielleicht doch irgendwo auf einem anderen Rechner eingeben müssen oder gerade so am Fernseher, dann nehme ich halt sowas mit mehreren Wörtern. Ne? So mache ich das.
Okay, ja, schön. Jetzt haben wir ein bisschen was über Passwortmanager erzählt und eigentlich sind wir da aber noch nicht am Ende, weil jetzt haben wir immer noch eigentlich nur ein Passwort, das so ein Account schützt und natürlich kann so ein Passwort auch geklaut werden oder die Leute kommen sonst irgendwie daran. Deswegen ist eure Empfehlung eigentlich immer auch einen zweiten Faktor zu benutzen. Was ist ein zweiter Faktor?
Genau, also Passwörter haben halt einfach so ein paar Probleme, die in dem Konzept drin stecken, ne? Die können gestohlen werden, zum Beispiel, weil jemand irgendwie mir einen Keylogger untergejubelt hat oder so, der dann das Passwort mitschneidet oder vielleicht bin ich auch Opfer von einer Phishing-Attacke geworden. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, das Passwort ist ja ein Geheimnis und da sozusagen noch einen zweiten Faktor, ein zweites Schloss sozusagen an den Zugang dran zu machen und dann zum Beispiel nicht was zu nehmen, was jetzt nur ich weiß, also ein Geheimnis, sondern zum Beispiel was ich besitze. Ne? Und das können dann halt, das kann halt zum Beispiel hier so ein kleiner Hardware-Schlüssel hier sein, ne? So ein Fido-Stick. Da gibt es aber auch viele andere Verfahren, ne? Also von
der, SMS ganz kurz, so über. Der Stick so, weil für die Zuhörer, das ist im Prinzip wie so ein USB-Stick, wie ein flacher USB-Stick, würde ich sagen. Ne? Das ist wirklich, kann man auch in die Hosentasche oder einen Schlüsselbund dran machen. Ja.
Genau, also für den Schlüsselbund eignen die sich zum Beispiel prima und also die Erfahrung zeigt auch, die überleben da auf jeden Fall auch dran. Ne? Die sind schon dafür gebaut, dass die dann auch ein bisschen was abkönnen.
Naja, ich habe hier auch einen, den habe ich irgendwie wieder zusammengeklebt, weil das Gehäuse irgendwann mal auseinandergefallen ist. Aber vielleicht.
Aber funktioniert noch?
Funktioniert aber noch, ja.
Also ich habe mir auch nicht direkt an dem Schlüsselbund dran. Da bin ich auch ein bisschen so skeptisch, aber man muss gar nicht so speziell, ne, so ein Fido oder so ein Sicherheitsstick kaufen, sondern zweiter Faktor kann auch ganz banal einfach das Handy sein. Ne? So, also es gibt zum Beispiel manche Dienste, wenn ich mich dann an einem Computer einlogge, dann erscheint in der App auf dem Handy, bist du das gerade, loggst du dich gerade ein, dann bestätige das mal. Und wenn man das dann halt macht, dann kann ich sozusagen an dem Rechner die Anmeldungen fortführen. Ne? Also einfach der Besitz von irgendetwas, ne? Und sei es nur das Handy, kann so etwas sein.
Oder auch eine SMS. Also es gibt ja viele Anbieter, die das mit einer SMS machen.
Ja. Also es gibt sogar Anbieter, die das mit E-Mail machen. Ne? So, also ich logge mich irgendwie ein bei einem Paketdienst und dann kriege ich erstmal so eine E-Mail mit einem Zahlencode. Ne? Aber also E-Mail ist eigentlich, das ist immer noch besser als nichts, aber es ist eigentlich sehr schlecht, ja, so, und SMS ist immer noch eigentlich, ist besser als nichts wieder, aber ist auch schlecht, weil es gab ja damals, als es noch die MTAN gab, ne, übrigens Online-Banking, daher kennen wir eigentlich Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich schon sehr lange, weil ich mich ja mit meinem Passwort angemeldet habe im Online-Banking und dann die Überweisung quasi mit einer TAN, ITAN, MTAN, SMS-TAN irgendwie gemacht habe. Ne? Und bei diesen SMS-TAN-Verfahren oder MTAN-Verfahren, da gab es ja dann Fälle, wo Betrüger geschafft haben, irgendwie SIM-Karten, also von meiner SIM-Karte, also mir ist es nicht passiert, aber von Leuten halt einfach eine zweite SIM-Karte zu bestellen und dann sich sozusagen die SMS mit der TAN zu senden zu lassen. Das geht natürlich bei Zwei-Faktor-Authentifizierung auch.
Also bei diesen Verfahren auf jeden Fall, ja.
Genau, ne, also. Ja. Okay, Handyklauen also ist schon schwieriger, ne, also das ist halt, ne, also eine SIM-Karte betrügerisch zu holen oder einen E-Mail-Account, also den Besitz des E-Mail-Accounts zu übernehmen, ist einfacher als mir halt ein Handy zu klauen.
Ne? Genau, da braucht es dann halt den direkten physischen Zugriff, ne, und da fallen schon mal so viele Angriffsvektoren eigentlich weg.
Weil merke ich sofort, wenn mein Handy geklaut ist. Ne? Also dann kann ich auch hingehen und sagen, oh, ich muss jetzt erstmal mein Handy aus meinen Konten rausschmeißen.
Also ich habe ja so eine TOTP-App auf meinem Handy, also mit denen ich diese, das ist ja auch ein zweiter Faktor, das ist im Prinzip wie eine SMS, aber es geht halt über so eine unabhängige App. Das ist aber schon ein bisschen unkomfortabel, ne? Die SMS, die, ne, ich logge mich irgendwo ein, dann kriege ich eine SMS geschickt, dann taucht der Code auf meiner Uhr irgendwie sogar noch auf, weil die mit dem Handy verbunden ist, dann kann ich sofort eintippen, während bei so einer TOTP-App muss ich erstmal da rein, dann muss ich die ja vielleicht wieder entschlüsseln oder mit einem Fingerabdruck oder irgendwas öffnen, dann gucken, wo der Eintrag ist für den jeweiligen Ding, also ein bisschen
Komfort verliert man da. Ich würde nochmal ein bisschen trennen wollen zwischen SMS und TOTP, einfach so als Verfahren, ne? Also klar, beides ist auf dem Handy, aber es funktioniert nochmal deutlich anders, ne? Also bei der SMS, die wird dann geschickt und die könnte zum Beispiel mitgeschnitten werden oder, ne, jemand kann sich per diesem SIM-Swapping-Verfahren, was Kayvan gerade beschrieben hat, eine SIM-Karte organisieren und so den Code abfangen. Bei dem TOTP läuft es ein bisschen anders, ne? Da hast du halt einen Authenticator, das kann halt zum Beispiel die App auf dem Smartphone sein, das kann halt auch hier so eine Hardware-Lösung sein, das ist der reine SCT-Authenticator.
Sieht aus wie so ein Taschenrechner.
Genau, sieht aus wie so ein kleiner Taschenrechner.
Ich würde da auch noch mal einhaken, das kennen vielleicht auch noch, es ist eigentlich so Pi mal Daumen die gleiche Technik wie bei diesen Chip-TAN-Verfahren, wo man seine EC-Karte reinsteckt, beziehungsweise Banken machen das ja auch mittlerweile ohne. Ne? Es ist eigentlich die gleiche Technik, nur dass der dann ein anderes Verfahren nimmt, nämlich das TOTP. Ne? Also
Genau, und bei dem TOTP, da füttert man sozusagen, also wenn man den TOTP Authenticator registriert bei dem Online-Dienst, dessen Account man schützen will, dann füttert man einmal ein Geheimnis in den Authenticator, ne? Meistens macht man das, indem man zum Beispiel so einen QR-Code abscannt, man kann aber auch einfach eine Zeichenfolge einfach manuell abtippen und dann steckt sozusagen dieses Geheimnis einmal in dem Authenticator. Und der Authenticator berechnet dann mit der aktuellen Zeit und diesem Geheimnis sozusagen, spuckt er halt immer so einen sechsstelligen Zahlencode aus. Das heißt, da wird dann gar nicht jedes Mal beim Anmeldeverfahren vom Dienst was auf mein Gerät geschickt, ne? Also zum Beispiel der Rainer Authenticator, der hat gar keinen Internetzugriff, ne? Also da fällt auch noch mal ein bisschen Angriffsfläche weg. Und dann wird sozusagen beim Anmelden wird dann immer nur diese Zahlenfolge halt abgeglichen, ne? Diese Passwörter sind immer 30 Sekunden gültig in der Regel. Das heißt, das ist auch noch mal deutlich sicherer als das SMS-Verfahren.
Ja. Und ich würde auch dem widersprechen, Achim, dass das so unkomfortabel ist. Also ich benutze das relativ viel ich mache das mit so einer App. Und ich habe das früher mit dem Google Authenticator gemacht, heute mache ich das mit EndOTP, es gibt aber auch andere Apps. Also erstmal wichtig ist, genau, es wird nichts übertragen, ne? Sondern man hat vorher ein Geheimnis ausgemacht und anhand einer mathematischen Funktion, die unter anderem die Uhrzeit enthält, wird dann quasi dieser Zahlencode erzeugt. Ja, so, und ich mache das so, ich kann halt diese App mit dem Fingerabdruck entsperren, ne, und gucke dann einmal aufs Handy drauf und ja, klar, man muss jetzt den Eintrag da raussuchen, aber ich finde das eigentlich relativ okay dafür, dass ich A, kein Geld ausgeben muss für ein extra Gerät und B, dass es halt eine wirklich deutlich verbesserte Sicherheit bietet. Ne? Ich finde es eher nerviger, auf die SMS zu warten, ne, bei diesen Diensten, ne, so, oder auf die E-Mail. Ne, ah, wann kommt der Code denn endlich? Ne? In der Zeit habe ich 3 TOTP-Codes aus meiner App rausgesaugt.
Und man kann auch mehrere Geräte mit so einer App ausstatten, ne? Weil man einfach mehrfach dieses Geheimnis, man muss dann einfach bei dem Anbieter mehrere Authentikatoren sozusagen einrichten.
Genau, das kann man halt entweder direkt bei der Registrierung machen, ne? Indem man dann zum Beispiel mit, weiß ich, 2 verschiedenen Smartphones und nochmal einem externen Hardware-Authenticator das Geheimnis scannt. Da wird aber auch in der Regel immer so eine Zahlenfolge angezeigt, die kann man sich auch zum Beispiel einfach abschreiben und das ist eigentlich dann auch schon ein guter erster Schritt für so eine Backup-Strategie, weil dieses Geheimnis könnte man dann nämlich zum Beispiel auch in so einen KeePass-Container reinschmeißen, den man irgendwo sicher verwahrt, um dann sozusagen für den Fall der Fälle, falls jetzt alle meine Authentikatoren weg sind oder den Geist aufgegeben haben, dass ich dann sozusagen auch einen neuen nochmal registrieren kann und dann wieder auch an meinen Account komme.
Wobei es dafür eigentlich einen anderen Weg gibt, da kommen wir vielleicht später dazu, genau. Aber man findet das auch oft, also dann steht da, können Sie den Code nicht einscannen und dann klickt man da drauf und dann zeigt er anstatt dem QR-Code diesen Schlüssel an. Man kann das witzigerweise auch, kann es auch ausprobieren. Also man könnte jetzt hingehen, man ist 2 Leute, beide haben diesen Authenticator-App und sagt halt, man fügt einen neuen Schlüssel zu und tippt dann selber einfach zum Beispiel Hallo rein oder so, irgendwas, ne? So, und wenn beide das gleiche eintippen, sehen beide auf dem Handy immer die gleiche Codezahl. Also man könnte das jetzt quasi auch benutzen, man trifft jemanden und dann vereinbart man so ein Passwort und trägt das in Authenticator ein und kann dann später sozusagen im Chat überprüfen und sagen, schick mir doch mal jetzt erstmal deinen TOTP-Code, damit ich weiß, dass du auch wirklich in Signal mir gerade eine Nachricht schreibst. Also könnte man machen. Ne?
Und würdet ihr auch sagen, das ist relativ sicher, dass da jemand nicht irgendwie an dieses Geheimnis rankommt und sich dann eben irgendwie da Zugriff drauf verschafft?
Also man muss natürlich den Authenticator selber auch schützen, ne? Also da sollte man mindestens den nochmal per PIN schützen oder halt per Fingerabdruck. Also ich glaube, an das Geheimnis selber zu kommen, ist dann schon relativ schwierig. Man kann auch, wenn man es noch ein bisschen sicherer haben will sozusagen, kann man dann auch wieder dafür so einen externen Stick nehmen zum Beispiel, so einen YubiKey oder so und auch mit dem dieses TOTP-Verfahren nochmal benutzen oder halt zusätzlich abriegeln. Aber ich denke, wenn man zum Beispiel die App vernünftig schützt und da Displaysperre beim Handy eingestellt hat, dann ist man da schon eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Ich würde da auch nochmal, ich habe so einen Ansatz, ich sage halt, wir müssen IT-Security nicht so, keine Ahnung, wie in Startfall Nummer 1 oder in diesen ganzen Agentenfilmen oder Edward Snowden mäßig denken, so, sondern wir müssen IT-Security denken so wie ein Fahrradschloss, wie ein gutes Fahrradschloss, ja. Natürlich ist ein Fahrradschloss knackbar, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, also wenn ich mein Fahrrad mit einem guten Fahrradschloss abschließe, dass es geklaut wird, so wenn ich beim Supermarkt bin, ne, so, dann ist halt sehr gering, ja. Und die Frage ist jetzt, wie sehr wir jetzt alle im Fokus von Leuten sind mit exorbitanten Fähigkeiten. Und natürlich gibt es keine absolute Sicherheit und sicherlich, wenn sich jemand genügend Mühe gibt, kann der eine Schadsoftware auf dem Handy packen, die, keine Ahnung, irgendwann den Speicher doch auslesen kann, aber der normale Internetkriminelle, der versucht so einfach so mit so einem Fangnetz so möglichst viele Leute mitzunehmen, den kann ich dann schon mal außen vor halten. Und das erhöht, glaube ich, einfach für die meisten Leute die Sicherheit enorm halt.
Gut, ich würde mit euch ganz kurz noch über ein Thema reden, was ich da auch wichtig finde, nämlich Social Engineering. Das ist ja auch immer so eine kleine Sicherheitslücke dann an der Stelle und dieses Dix. Aber vorher noch mal kurz Werbung.
Deal. Eine Gruppe, 5 Teilkonzerne, unzählige Möglichkeiten. In unseren Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten rund 17.000 Menschen weltweit an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil unserer internationalen Gruppe und profitieren Sie von einer Unternehmenstradition des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich über Ihre individuellen Einstiegsmöglichkeiten bei Deal unter www.deal.com/career.
Ja, Social Engineering. Und zwar, ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, Kevan, dass wie viel Sicherheit will man, dass man eh eine andere Lücke oft hat oder Schwäche, und das ist Social Engineering. Ich muss nämlich gerade an diese Lapsus-Gruppe denken, diese, ja, zum Teil Teenager aus England, die es halt einfach geschafft haben, auch so Zwei-Faktor-Authentifizierung insofern auszuheben, indem die wohl irgendwie Leute bombardiert haben mit diesen Meldungen auf ihren Handys, bis die halt irgendwann okay gedrückt haben. Und also mein Gefühl ist auch, dass das eher mal so eine Schwäche ist, auf die man vielleicht auch achten sollte, nämlich dass man nicht aus Versehen so einen zweiten Faktor, den man irgendwo eintippt oder so, dass man den nicht aus Versehen an der falschen Stelle eintippt, nämlich auf einer Webseite, wo gar nicht die Webseite ist, auf der man denkt, dass man ist.
Genau, das ist auch ein Problem so ein bisschen von diesen, wenn man jetzt diese zweistufige Anmeldung der Hersteller benutzt, ne? Also zum Beispiel, ich logge mich im Browser in meinen Steam-Account ein und dann poppt irgendwie bei meiner Steam-App nochmal auf, bist du das jetzt gerade, ne? Also das, was Kevan vorhin auch meinte, also viele Leute gewöhnen sich, glaube ich, schnell einfach daran, immer überall irgendwie auf Ja zu klicken schnell, und da legt man dann halt auch schon mal irgendwie einen Zugriffsversuch ungesehen vielleicht ab. Und genau, und bei diesen Verfahren, also bei dieser zweistufigen Anmeldung mit der App des Herstellers, weiß ich ja auch selber gar nicht, welches zum Beispiel kryptografische Verfahren die jetzt hinter den Kulissen eigentlich benutzen und wie sicher das ist, ne? Deswegen würde ich da schon eher auf diese bewährten Geschichten wie halt TOTP, U2F oder FIDO2 setzen.
Ja, das finde ich auch. Wobei ich das aus so einer pragmatischen Sicht finde ich das besser, weil ich kann natürlich als Hersteller hingehen und das einfach standardmäßig machen, ja. Also ich kriege ja auch zum Beispiel bei gewissen Diensten kriege ich immer eine Mail. Da habe ich mich angemeldet und das wird auch nicht verhindert, aber ich kriege zumindest nochmal zusätzlich eine Mail oder eine SMS, da wurde jetzt was gemacht. Ne? Dann kann man zumindest noch irgendwie merken, da wird gerade ein Account übernommen. Ne? So, und ich fand zum Beispiel bei der Microsoft Authenticator App, da kann ich ja auch zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in Outlook oder so einlogge, ja, ich habe dafür extra einen Outlook-Account gemacht, ja, sonst habe ich ja nicht so viel mit Microsoft an Hut als Linux-Mensch, aber ich habe mich da halt eingeloggt und dann sagt der halt nicht, wie bei Google, der fragt dann, ne, sind Sie das bei meinem Google-Account, dann sage ich ja oder nein, und Microsoft sagt dann auf dem Desktop, drücken Sie bitte den Button mit der Zahl 28, und dann gucke ich auf mein Handy und da ist in der Microsoft Authenticator-App stehen da drei Zahlen, irgendwie 28, 64, 12. Und dann kann ich nicht einfach Ja drücken, sondern dann ist zumindest eine Chance 1-3, also selbst wenn ich entnervt irgendwas drücke, ja. Und das sind natürlich auch Implementierungsprobleme der Hersteller. Es kann natürlich nicht sein, also wenn ich mich bei einem Router einlogge und dann dreimal das falsche Passwort eingebe, dann dauert das dritte Mal, sagt er, jetzt muss er erstmal 2 Minuten warten, ne? Und das sind ja altbekannte Verfahren, einfach Login-Versuche dann zu verlangsamen oder irgendwo auch ein Cap zu machen und sagen, okay, jetzt geht's erstmal nicht mehr. Und das könnte man natürlich auch bei solchen Push-Anfragen in den Apps anwenden. Ne? Ich finde es für die Leute, die jetzt sagen, oh nee, ich komme mir nicht mit TOTP und FIDO2 und so, das ist mir zu viel Buchstabenkürzel, finde ich es eigentlich dann besser, dass dann sie auf ihrer App das angezeigt bekommen. Ja.
Genau, aber da müssten halt auch die Hersteller auf jeden Fall noch ein bisschen also dran arbeiten, ne, dass sowas wie dieses sogenannte Prompt-Bombing, wurde das dann, glaube ich, genannt, was die da gemacht haben. Ne, die haben einfach immer wieder, willst du das bestätigen, willst du das bestätigen, willst du das bestätigen, bis dann halt der Microsoft-Mitarbeiter doch irgendwann meinte, ja, lass mich in Ruhe jetzt. Ne? Also da müsste man einfach dann zum Beispiel ein Limit setzen, ne, oder das irgendwie anders aushebeln.
Es gab aber auch zum Beispiel eine Strategie wohl, dass neuen Mitarbeitern irgendwie gesagt worden, dass sie angerufen wurden und gesagt wurde, hey, wir probieren gerade du hast 2-Faktor-Authentifizierung für unsere Accounts, wir schicken dir jetzt mal eine Testmeldung und bitte nenne uns dann, was da drin steht oder so, ne, so ungefähr. Und ne, mit solchen Sachen kommst du natürlich dann auch schon wieder weiter, wobei da wäre wieder Kevan das Argument, das ist jetzt vielleicht mit meinem Fahrrad, dass ich am Supermarkt lasse eher unwahrscheinlich, aber wenn ich ein Mitarbeiter bin bei einer Firma, bei Microsoft oder Google oder irgendjemand, der halt auch viel Geheimnisse hat, da muss ich mich auf sowas auch durchaus irgendwie das mitdenken.
Ja, wobei, also ich meine, du kennst ja als Enkeltrick, ne? So, dass einfach wahllos Leute angerufen werden oder auch geguckt wird und dann versucht wird mit, wenn dann die Person auflegt, dann geht's weiter. Und da muss man natürlich, das ist dann die Aufklärungsseite. Auf der einen Seite von der Implementierungsseite her, dass die Serverbetreiber und Hersteller da achten, dass dann halt eben das gut durchdacht ist und eben solche Angriffe erschwert. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann nur noch die User darüber aufklären muss, ja, dass denk mal darüber nach. Das ist ja auch das, was wir auch immer sagen. Ne? Gesunder Menschenverstand. Ne? Also ich will jetzt hier nicht ein Victim-Blaming machen, also nicht die Leute irgendwie, ich finde es auch falsch zu sagen, ne? Ihr seid selber schuld, wenn ihr gehackt werdet. Ne? So, aber halt dafür aufmerksam machen, so seid aufmerksamer, seid vorsichtiger. Ja? Und das ist dann auch für Leute, die sich nicht so gut mit Technik auskennen, einfacher, wenn dann auf der Anbieterseite nicht diese Fehler gemacht werden, wenn meine Bank mir nicht Sachen schickt, ja, so wenn einfach immer klar ist, ich werde nie nach einem Passwort gefragt, ja, so wenn das dann nie passiert und das immer wieder gesagt wird, dann antworten Leute dann auch nicht, ne, auf sowas, ja, oder und das Problem ist ja, dass manche mit der Sicherheit so lax umgehen, dass die genau solche Fauxpas machen, ne? So, dass die dann tatsächlich sagen, dass sie tatsächlich solche Testanrufe machen und Leute das halt erwarten. Ne? Und dann passen sie sich an so ein Verhalten an.
Ich würde gegen Ende auch nochmal über die Sticks reden. Da haben wir jetzt immer mal wieder in die Kamera gehalten und auch erzählt, ne, wir hatten jetzt SMS und die Apps von den Herstellern, wir hatten die TOTP-Apps, die auch quasi, wo ich dann quasi meinen zweiten Faktor in so einer App drin habe. Und ich würde sagen, jetzt so die höchste Stufe, korrigiert mich, ist dann eigentlich so eine kleine Hardware zu haben, die dann mein zweiter Faktor ist. Könnt ihr das mal erklären, wie das funktioniert?
Genau, da gibt es also 2 unterschiedliche Verfahren. Einmal halt das U2F, das Universal Second Factor Verfahren. Das ist ganz klassisch sozusagen die Ergänzung einfach zum Passwort. Ne? Also das wird immer als zweiter Faktor benutzt. Das ist dann in der Regel halt so ein externer Stick. Also da braucht es einfach eine Hardware für, die dann aber zum Beispiel, wenn ich mich dann anmelde bei dem Dienst, also muss dann auch in der Regel nochmal zum Beispiel einen kleinen Knopf drücken oder so. Ne? Also die User Presence wird da immer vorausgesetzt. Der erwartet dann von mir auch nochmal eine Aktion, damit ich das sozusagen freischalte, den Zugang. Der Nachfolger davon ist halt Fido 2. Und das hat unter anderem den Vorteil, dass ich dafür gar keine extra Hardware anschaffen muss, unbedingt. Ne? Also ich kann das benutzen mit so einem externen Stick. Ich kann aber zum Beispiel auch einfach das Verfahren benutzen und damit einen internen Sicherheitschip meines Geräts benutzen. Ne? Also zum Beispiel das Trusted Platform Module, das TPM im Notebook oder im PC oder das Secure Element im Smartphone. Damit funktioniert das zum Beispiel auch. Und Fido 2 kann auch gegenüber U2F auch noch das Passwort komplett ersetzen. Also da kann ich auch prinzipiell komplett aufs Passwort einfach verzichten.
Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen riskant, wenn ich dann dieses Gerät aus der Hand gebe oder mein Handy irgendjemand bekommt, dann hat der wieder alles. Dann hat er wieder, dann braucht er nur ein Gerät, einen Faktor sozusagen, um an mein Konto zu kommen.
Aber wenn ich meinen Haustürschlüssel aus der Hand gebe, dann hat auch jemand anders.
Ja, aber dafür machen wir den zweiten Faktor. Das ist quasi 2 Schlösser oder 2 Schlüssel oder 2 Fahrradschlösser sind. Also
Genau.
Also, bitte, Niklas.
Okay, ja. Also auch da gibt es aber auch nochmal die Möglichkeit, das mit einem PIN abzusichern, ne? Oder mit dem Fingerabdruck. Also da gibt es verschiedene Hardware-Lösungen und zum Beispiel halt auch welche mit Fingerabdruckscanner oder dass ich halt nochmal einen PIN eingeben muss.
Genau. Also, und wie gesagt, die einfachste Absicherung ist ja quasi, ich habe jetzt diesen Stick die ganze Zeit stecken, ne? Und dann könnte ja einfach ein Angreifer hingehen und die Präsenz des Sticks abfragen und der sagt dann einfach okay. Und deswegen muss man irgendwie bestätigen, so eine Totmann-Taste drücken, ne? So, ich lebe hier, ich will das gerade machen, ne? Ich erlaube, also zum Beispiel der Browser fragt auch, ne? So, hier eine Seite fragt halt gerade dieses Web-Out-N
regelt dann sozusagen die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server, ne? Also es gibt einmal dieses CTAP-Verfahren, das kommuniziert halt mit dem Schlüssel, mit dem Hardware-Schlüssel selber. Und dann gibt es das Web-Auth-N-Verfahren, das kommuniziert dann noch mit dem Server, also zwischen dem Client und dem Server und entsperrt dann.
Das ist so im Prinzip, ich mache im Browser irgendwie so ein Jitsi auf oder so und sage, ich möchte jetzt hier in diesen Videochat rein und dann fragt mich der Browser, diese Webseite möchte deine Webcam benutzen, erlaubst du das? Und so fragt der Browser mich auch, diese Seite möchte jetzt deinen Sicherheitsschlüssel verwenden. Möchtest du das und welchen? Ne? So, ich habe es getestet und dann fragt er zum Beispiel, möchtest du den aus dem Gerät verwenden, also der im Laptop eingebaut ist, oder möchtest du den per USB angeschlossenen verwenden? Und deswegen ist das schon okay. Und wie gesagt, wie Niklas sagte, ne, wenn ich das dann nochmal absichere mit einem PIN oder es gibt auch welche mit dem Fingerabdruck, aber das ist, glaube ich, nicht so dolle, dann lieber was mit einem PIN nehmen. Dann kann ich auch sozusagen beim Verlust, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, ich habe sogar schon mal einen Fido 2-Stick verloren, ja, das war auch so ein fancy USB-C und mit vielen Funktionen, 50 Euro, ja, da habe ich diese 50 Euro mehr geärgert als diese Sicherheitsbreach, ja, so, weil ich habe irgendwo, ist der mir aus der Tasche gefallen, dann bin ich halt hingegangen in den Accounts und habe den dann halt rausgeschmissen, ne, Die Wahrscheinlichkeit, also das müsste jetzt wieder sein, ein Angreifer kommt, hat mich rausgefischt, klaut mir den aus der Tasche, ne? Das ist Whistleblower müssen sich andere Gedanken machen, aber die normalen Menschen,
ich finde, stimmt nur halb, weil ich zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin, ja, da mache ich mir auch drüber Gedanken, ne? Also dann könnte ja der Kevan, da sitzt irgendwie zwei Zimmer weiter weg von mir, wenn wir beide im Büro sind. Und wenn ich in die Mittagspause gehe und diesen Stick da stecken lasse, dann könntest du mit dem Stick mal eben schnell meine verschlüsselte Festplatte vielleicht öffnen oder so.
Ja, aber die Sache ist, also ich würde da nochmal mit einem anderen Missverständnis aufräumen. Die Hauptidee von diesem Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch gar nicht an deinem Rechner, sondern da fragen dich auch die ganzen Dienste so, möchtest du diesen Rechner, möchtest du diesen Browser als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen? Und dann kann ich ja sagen. Und solange dieses Cookie da ist, wird der an diesem Rechner nicht mehr danach fragen. Ja? Es geht darum, dass irgendjemand meine Zugangsdaten geklaut hat, weil große Weltkonzerne Passwörter verloren haben. Das sind ja Sachen, die passiert sind. Es sind ja nicht die Leute schuld, die Hans Wurst als Passwort oder Passwort als Passwort gewählt haben, sondern tatsächlich große Konzerne, wir können sie alle eigentlich nennen, Datenbanken mit Passwörtern verloren haben, die schlecht geschützt waren. Und dann sind Leute remote irgendwo hingegangen in ein Internetcafé oder von irgendeinem Internetanschluss und haben sich mit diesen Accounts reingehackt oder durch Phishing oder so. Ja, dieser, wenn ich dich sozusagen hacken will, ja, da hatten wir auch, ne, bei einem Medium, wo dann jemand einen USB-Stick hinten in den Rechner eingesteckt hat und einen Keylogger installiert hat. Ne? Also da muss man sich dann andere Gedanken machen. Dann braucht ein Investigativteam einen speziell abgeschlossenen Raum und all sowas. Das ist, wie gesagt, es geht nicht darum, das 10.000 Euro Fahrrad zu schützen, sondern es geht darum, dass wenn ich irgendwie zum Shoppen fahre und was weiß ich, dass ich da mein Fahrrad abschließen kann, so eine Funktion für online halt.
Und genau, und wer dann so ist wie ich, der trotzdem irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, der kann ja dann einen Stick nehmen, der noch, also wo man, oder sich darum kümmern, dass man da halt noch eine PIN oder so eingeben kann. Dann ist es ja quasi wie ein Passwort, dass ich aber nur auf einem Gerät eingeben kann, sozusagen. Das heißt, das sind ja auch zwei Faktoren wieder, ne? Dass ich irgendwie eine PIN weiß und aber das Gerät brauche.
Ja. Oder du hast eine Festplatte, Ich bleibe jetzt mal bei unserem Beispiel. Wir haben eine ganz krasse Investigativrecherche. Ja, der nächste Edward Snowden ist zu uns gekommen. Ja, und dann ist der Stick, der da sozusagen die Festplatte absichert, der ist dann in einem Tresor abgeschlossen. Und da können auch nur zwei Kollegen gleichzeitig irgendwie den Tresor aufmachen oder sowas. Ne? So, das braucht dann andere Sicherheit. Aber die Normalsicherheit müssen wir erhöhen. Von allen Leuten. Ne? So von Lisa Müller und Hans Meyer. Ne? So, weil das ist das, was passiert. eBay-Accounts werden gehackt, Amazon-Accounts werden gehackt, Online-Banking. Deswegen hat ja auch die EU quasi Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Online-Banking vorgeschrieben, zwar auf eine sehr krude Art und Weise, und die Banken schaffen es auch noch kruder umzusetzen, aber wir brauchen diese Normalsicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger.
Ja, sehr schön. Und zum Schluss noch, was mir nochmal wichtig ist, was ihr so zwischendurch immer erwähnt habt, guckt echt drauf, dass wenn ihr Zwei-Faktor macht, dass ihr irgendwie wisst, was passiert, wenn das Gerät verloren geht. Ne, ob es heißt jetzt der Fido-Stick oder das Handy, was auch immer, weil du hattest es ja schon erzählt, mir ging es nämlich auch mal so, ich benutze auch End-OTP auf dem Handy und da ist mir halt mal ein Update schiefgegangen, und weil ich auch Custom-ROM drauf habe, und dann passieren manchmal so Sachen, und dann hatte ich das nicht mehr im Backup drin, meinen GitHub-Account, und da hatte ich auch die Recovery-Codes. Meistens gibt es ja dann so einen Recovery-Wiederherstellungsschlüssel, den muss man sich unbedingt irgendwie aufschreiben, vielleicht in den Passwortmanager dann reintun oder ausdrucken, wie auch immer. Und den hatte ich aber auch nicht. Und da ist es jetzt so, dass ich dann den Account, also das Einzige, was sie dann noch für mich machen konnten, ist, den Account zurückzusetzen, und ich melde ihn neu an. So, ne? Was ich eigentlich auch richtig finde, dass die nicht eben sich von mir überreden lassen am Telefon oder per Mail zu sagen, ja, aber ich bin es wirklich und so. Weil das sind ja dann genau diese Social Engineering Tricks, die dann dazu führen, dass Leute die übernehmen. Also das will man ja genau nicht.
Ich würde auch von vornherein dazu raten, einfach, wenn jetzt ein Dienst, bei dem ich einen Account habe, der bietet vier verschiedene Zwei-Faktor-Verfahren an, dann nehme ich halt alle, ne? Also dann damit, dann habe ich einfach schon mal da viel abgedeckt und kann mich einfach viel schwieriger aussperren und kann dann ja immer, wenn ich mich anmelde, nehme ich sozusagen meinetwegen jetzt Fido 2 nochmal super sicher mit PIN von mir aus. Und okay, wenn ich den dann jetzt vielleicht verklüngelt habe, dann kann ich ja immer noch für das eine Mal, um da jetzt wieder reinzukommen und vielleicht einen neuen Stick zu registrieren, dann nehme ich halt vielleicht auch SMS oder so, ne? Also sozusagen, also jetzt, ne, wenn ich kann dann sozusagen die Abstufung machen und hangel mich dann irgendwie runter. Also ich glaube, über die Backup-Strategie, da sollte man sich von vornherein Gedanken machen, ne? Weil klar, wenn man den zweiten Faktor nicht mehr hat, dann darf man nicht auf den Support der Dienste hoffen. Das ist auch richtig so, ne? Dass die dann da auch eigentlich nicht nachgeben.
Also es gibt, wie gesagt, diese Backup-Codes, das bieten die meisten Dienste, leider nicht alle, an, ja, das einfach tatsächlich ausdrucken und irgendwo hinterlegen und immer mindestens zwei Verfahren, ne? Also entweder zum Beispiel einen Fido-Stick und TOTP verwenden. Ich würde sagen, wenn man kann, auf SMS verzichten. Dummerweise schreiben teilweise die Dienste auch vor, also zum Beispiel bei Microsoft ist das so, wenn man Fido 2 oder TOTP verwenden möchte, dann muss man erst SMS aktivieren. So, aber genau, auf jeden Fall zwei Verfahren und notfalls auch SMS, ja, oder man zum Beispiel diesen TOTP QR-Code halt mit mehreren Geräten halt einscannen, ne? So, und so, dass halt beim Verlustfall man trotzdem reinkommen kann. Ne?
Genau, unser Kollege Jan Mahn hat ja dazu auch nochmal einen eigenen Artikel sozusagen, ne, wie man das Aussperren vermeidet in der Strecke, dass man sich halt vielleicht wirklich eine Tabelle macht mit allen Diensten, ne, wo habe ich welchen Schlüssel hinterlegt, welchen zweiten Faktor, und wenn ich irgendwo weniger als einen Eintrag habe, dann habe ich eigentlich ein Problem, ne, dann muss ich eigentlich handeln.
Und wichtig ist nochmal zu sagen, also es geht nicht darum, jetzt einen dritten und einen vierten und fünften Faktor zu haben, mit denen man dann alle benutzen muss, um das zu machen, sondern quasi einen Fallback zweiten, genau, Faktor, den, wenn man den ersten, ja, irgendwie verloren hat, dass man den zweiten noch benutzen kann.
Man, genau, man hat, also man loggt sich zum Beispiel mit dem Passwort ein und dann kann man eines der anderen Zwei-Faktor-Verfahren verwenden. Mhm. Ne? Also man wird auch gefragt, was möchtest du? Und dann sagt mir Twitter, ne, und dann sage ich, oh, ich habe den Stick gerade nicht dabei, dann mache ich heute mal TOTP. Ne? So funktioniert das in der Praxis. Und diese Backup-Codes, wie gesagt, die könnte man zum Beispiel ausdrucken und könnte die zum Beispiel auch in so eine Geldkassette oder irgendwas tun und dann halt, wie gesagt, bei den Eltern oder irgendwelchen Freunden oder so verwahren oder in einen unscheinbaren Briefumschlag, ne? So, wo, wo vielleicht dann auch nicht die ganzen Account-Namen dran stehen, ne? So, genau. Also eins auch außer Haus, das sagen wir bei Backups ja auch immer, ne? So eins außer Haus oder zum Beispiel auf der Arbeit dann in der Schublade einschließen, ne? So, wie gesagt, für so Normalsachen, ne? Es ist nicht Whistleblower-Sicherheit, ne?
Gut, also ich fasse jetzt nochmal zusammen, also ich mache jetzt nochmal das Bild auf, ja, ich melde mich jetzt ganz frisch bei einem Online-Dienst an, erstmal gucken, ein Passwort, das man ja in der, das man immer noch überall eigentlich machen muss, erstmal guckt, dass das sicher ist, da hilft ein Passwortmanager ganz gut, um das auch zu verwalten und später sich zu merken, dann eigentlich sofort gucken, gibt es eine Zwei-Faktor-Authentifizierungsmöglichkeit. Und ideal ist eigentlich so ein Hardware-Stick, den man da mit verbinden kann. Oder die
App. Oder den Chip vom Gerät, genau.
Oder den Chip vom Gerät, genau. Mhm. Oder ich nehme halt eine TOTP-App, das ist auch noch ganz gut. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss ich halt mit E-Mail oder SMS leben. Das ist aber eigentlich eher nicht die Lieblingsvariante oder die
der wir Notnagel
empfehlen würden. Das ist der Notnagel, aber immer noch besser, als keinen zweiten Faktor zu haben. Und so sollte man eigentlich ab sofort bei all seinen Diensten vorgehen, ja?
Genau. Also, und von Anfang an ans Backup denken auf jeden Fall, ne? Sich nicht.
Ach so, stimmt, genau. Ja. Und dann immer gleich wissen, wie man's Backup. Was passiert, wenn ich entweder das Gerät irgendwas verliere oder auch vielleicht, wenn ich vom Zombie gebissen werde.
Und besser als SMS, also SMS ist besser als E-Mail und besser als SMS ist auch diese App, wo man die Anbieter-App, die dann sagt, bist du das? Ne? So,
also wenn Google
Android-Handy mich gefragt, ja.
Ja, wenn die Google-App dich fragt für deinen Google-Zugang.
Genau. Ja. Oder Dropbox macht das oder Steam oder genau, ja.
Okay. So, das ist jetzt die Hausaufgabe für Ostern für euch alle da draußen. Habt ihr sonst noch irgendwelche wichtigen Tipps? Triffst du das ganz gut oder ist noch irgendwas Wichtiges dabei, was wichtig ist in der Praxis? Ihr schüttelt bei den Kopf.
Ich würde vielleicht nochmal auf den Weg geben, also die Sachen, die wir jetzt hier erklärt haben, das setzt eigentlich jetzt keine zusätzliche Anschaffung oder sowas voraus, ne? Also wir würden sagen, der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, die eigenen Accounts zu schützen, der ist eigentlich jetzt, ne? Und damit kann man eigentlich mit einigen Verfahren auf jeden Fall auch aus dem Stand loslegen, ohne dass man da jetzt groß irgendwie eine Anschaffung machen müsste oder so. Das kann man natürlich auch machen, hat dann vielleicht nochmal ein paar Vorteile, aber jede zusätzliche Hürde auf dem Weg, sich in den Online-Account einzuloggen, hält die Angreifer draußen und das muss auch nicht unbedingt zulasten des Komforts gehen, ne? Also wenn man das alles so ein bisschen eingespielt hat, dann, also ich möchte das eigentlich nicht mehr missen wollen und ich meine, ne, es macht natürlich auch irgendwie, man schläft auch besser, wenn man weiß, die eigenen Accounts sind ein bisschen safer.
Gut, sehr schön, dann danke ich euch beiden. Ich denke, wir haben das Thema ganz gut erfasst. Zum Schluss würde ich auf jeden Fall noch mal draußen fragen, wie ihr das macht. Was sind eure Strategien, um damit umzugehen? Macht ihr es ähnlich oder seid ihr so ehrlich und habt nur ein Passwort? Dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. An
das Uplink Passwort
nämlich. Aber nicht das Passwort, wenn es geht. An uplink@ct.de und genau, oder auf, macht einfach die Kommentarspalte auf YouTube auf oder auf Heise und schreibt es uns da, das würde uns interessieren. Und dann würde ich nochmal kurz Werbung machen, ich halte es mal in die Kamera, nochmal in das Heft, da sind nämlich die Artikel von euch auch drin, nochmal alles so ein bisschen ausführlicher, würde ich gesagt, die Tipps, wie man damit umgeht und wie es Niklas auch gesagt hat von Jan Mahn, den Artikel, wie geht man eigentlich damit um, dass man, wenn man was verliert, dass man dann trotzdem irgendwie sich nicht ausgesperrt hat. Außerdem nochmal hier KI-Text, Text-KI, GPT-3, letzte Sendung war das ja, das steht auch nochmal viel drin. Das Steam Deck hat Liane getestet, da hatten wir auch schon eine Sendung dazu und jetzt gibt es den ausführlicheren Test noch in der CT. Und es gibt ein Osterrätsel, das hat der Alexander Königstein gemacht und ich habe es aber bereue jetzt, deswegen liegt es mir auch am Herzen. In der CT gibt es einen Hinweis auf eine ZIP-Datei, die in einer ZIP-Datei, in einer ZIP-Datei, in einer ZIP-Datei, in einer ZIP-Datei und so weiter drin steckt. Und für jede dieser Schalen, dieser Zwiebelschalen, müsst ihr ein Rätsel lösen, kleines. Und am Ende, wenn ihr das richtige Passwort habt, könnt ihr es mir schicken. Beziehungsweise wir haben da ein Formular, das da drin ist. Und dann könnt ihr bei einem Gewinnspiel auch mitmachen. Das wollte ich noch unbedingt gesagt haben. Das macht sehr viel Spaß. So, und als allerletztes noch Kommentare zur letzten Sendung. Die hattest du ja, Kevan, moderiert. Und ich habe mir noch zwei Kommentare rausgeschrieben, die ich noch hier vorlesen wollte. Es ging ja um die GPT-3 Text-KI. Super spannendes Thema. Also gerade für uns als Leute, die schreiben, auch spannend, aber auch so. Ich finde das echt irre. Und da gab es zwei Kommentare. Einmal von Against Nazu. Warum berechnen wir so viele unsinnige Bitcoins? Wäre doch besser, die Leute trainieren zusammen ein großes neuronales Netzwerk und lassen sich dafür bezahlen. Offenbar gibt es noch keine Börse für Rechenpower, wo das gehandelt wird und verkauft wird. Aber ich sag's euch, das ist die Zukunft. Fand ich ein ganz interessantes Ding, dass wir unsere Rechenleistung auch für solche Sachen irgendwie zusammen, gemeinsam quasi so eine GPT-3 entwickeln können. Es gibt auch eine Open Source, GPT-J heißt die, glaube ich, eine Open Source Text-KI. Und Ralf Kieschnick fand ich auch ganz spannend, schrieb, GPT-3 ist mit Programmierbeispielen tendiert worden von guten, mittleren und schlechten Programmierern. Die Programme enthalten dementsprechend auch Fehler. Programme, die GPT-3 schreibt, werden in der Qualität mittelmäßig bis schlecht sein und wahrscheinlich Fehler enthalten. Würde ich jetzt sagen, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, aber ich fand es einfach ganz interessant, nochmal der Gedanke, dass natürlich immer bei so einer KI das dahinter steckt an Inhalt, was es gefüttert wurde. Das heißt, wenn es mit ganz, ganz viel grottigen Programmierern gefüttert wurde, dann ist es wahrscheinlich ganz normal, dass es dann auch grottigen Code liefert. Der fand ich ganz witzig.
Man bekommt raus, was man reinschickt.
Genau. Und zum Schluss, es gibt immer wieder auch Kommentare zum Studio, wann wir wieder ins Studio gehen. Wir arbeiten daran. Wir haben jetzt gesagt, es ist halt einfach für uns immer noch mit den ganzen Bestimmungen und so, müssen wir jetzt gucken, wie wir es machen, haben uns jetzt aber für nach Ostern vorgenommen, mal darüber im Team irgendwie zu diskutieren, wie wir das hingestalten können, weil uns geht es auch so, wir vermissen unser Studio, den kleinen Flipper da im Hintergrund und die Technik dort auch, also wenn wir es irgendwie gut hinbekommen, dann finden wir da demnächst eine Lösung, weil wir es auch durchaus vermissen, genau. Das soll es für heute sein, ich wünsche euch gut, schöne Feiertage, wenn ihr da frei habt. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Dann gibt es auch wieder ein neues Heft. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. CT Uplink.